Minister sind tatsächlich Manager. Sie sind in der Verantwortung, hier auch Entscheidungen zu treffen. Und das tun sie. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das nochmal zu machen, was ich viel früher initialisiert hätte, wäre das ganze Thema einer Datenstrategie. Es geht um, wie digitalisiert sind die Leute und wie nicht. Und das hat öfter, als man denkt, weniger mit dem Alter zu tun, sondern auch persönliches Interesse. Ich hatte noch das Privileg, mit sehr wenig Handy und Internet aufzuwachsen. Und das wünsche ich auch den anderen, also den nachkommenden Generationen auch.
Stellt euch vor, ihr seid mitverantwortlich für die Digitalisierung eines ganzen Ministeriums. Hunderte Mitarbeitende, jahrzehntealte Papierakten und sensible Daten von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmern. Und dann entscheidet ihr, wir machen den Nextcloud. Mutig? Vielleicht. Notwendig? Auf jeden Fall. Heute spreche ich mit einem Mann, der genau das gemacht hat. Und der im März 2026 beim KI-Konklave im Haus der Digitalisierung dabei war, als die Bundesregierung ihre KI-Strategie für 2026 beschlossen hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 1-2-3-C Podcast, dem Podcast über digitale Transformation, Innovation und echte UnternehmerInnen-Insights. Heute kommt das Studio direkt aus dem Herz der österreichischen Digitalisierungsoffensive, nämlich wir sind im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Schön, dass ihr dabei seid. Ich begrüße heute Ingenieur Paul Zwiefelhofer. Er wurde 95 geboren in Oberbullendorf und lebt jetzt seit ein paar Jahren in Wien. Er ist Chief Digital Officer des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Er ist auch Referent im Büro des Generalsekretärs Dr. Severin Gruber und einer der 12 CDOs der österreichischen Bundesverwaltung. Er ist circa seit 2018 im Ministerium tätig, studierte technisches Vertriebsmanagement und Unternehmensführung und ist mit 30 Jahren einer der jüngsten CDOs Österreichs. Aber Paul ist nicht nur CDO, er ist auch Bundesobmann der österreichischen Kinderwelt und Schriftführer im Präsidium des Hilfswerks Niederösterreich. Eine Organisation mit 2800 Mitarbeitenden. Sein Motto: Ein Ziel ist ein Traum, aber mit Termin. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen im 1-2-3-C Podcast, Paul Zwiefelhofer.
Ja, vielen Dank.
Bitte gerne. Paul, schön, dass du da bist. Bevor wir in die Digitalisierung eigentlich einsteigen, muss ich dich zu deiner Instagram-Bio fragen. Da steht nämlich drinnen, Baden bei Wien, Kaiserschmarrn und Rosinen. Das ist eine klare Positionierung in der österreichischen Grundsatzfrage. Aber bist du auch beruflich so klar positioniert wie bei deiner Instagram-Bio?
Und keine Rosinen, ganz wichtig.
Und keine Rosinen.
Ich würde schon sagen, dass wir als Ressort hier uns ganz klar positioniert haben, dass wir digital souverän eigentlich schon in vielen Bereichen sind und das noch ausbauen möchten und dass wir hier sehr klar positioniert sind und diesen eingeschlagenen Pfad weitergehen möchten.
Super. Dein Motto lautet, wir haben vorher diskutiert, irgendwann hast du es mal geschrieben, ein Ziel ist ein Traum mit Termin. Das klingt sehr pragmatisch und umsetzungsorientiert. Hat das auch etwas mit deiner Herkunft zu tun? Burgenland, Niederösterreich, Baden, dann das Ministerium in Wien. Wie war denn dieser Weg?
Ja, dass man mir das Burgenland anhängt, ist natürlich großartig. Es ist eine Geburtsklinik. Ich war in meinem Leben sicher ganze 2-3 Tage lang im Burgenland aufgewachsen, in Niederösterreich, in Baden. Wie war der Weg? Ich glaube, beruflich kann man das schon sagen, dass der Weg ins Ministerium nicht vorhersehbar war grundsätzlich. Mhm. Ich bin grundsätzlich Elektrotechniker, kein ITler, hatte Elektrotechnik in Mödling besucht, 15 abgeschlossen, maturiert, dann zum Bundesheer und dann berufsbegleitend technisches Vertriebsmanagement studiert und war eigentlich karrieretechnisch auf dem Weg, halt Vertriebsaußendienstler zu werden. Klassische Privatwirtschaft, war dann auch dort 3-4 Jahre tätig und während Corona war das bisschen interessant, Vertriebsaußendienste zu sein, Ausgangsbeschränkungen, keine Kundenbesuche mehr notwendig, also nicht notwendig, schon sehr notwendig, aber nicht mehr möglich. Und habe mich dann ein bisschen umorientiert, umgehört, war damals auch in der Hochschulschaft grundsätzlich sehr aktiv und bin dann zufälligerweise in ein Ministerium gelangt und bin sehr froh, dass ich hier gelandet bin. Die Grundentscheidung war für mich immer, für wen mache ich das? beruflich, also für einen Vertriebler, und das ist voll okay, wenn man das ist, aber es war immer, das Ziel war halt immer für die Firma und ein sehr monetäres Ziel grundsätzlich, was voll okay ist, aber mir hat es irgendwann nichts mehr gegeben. Und in der Bundesverwaltung ist es halt, man gibt was halt für die Leute, man arbeitet halt für die Gesellschaft, und das finde ich extrem cool, und es freut mich sehr, dass ich dann intern auch diesen Weg Richtung Digitalisierung und jetzt schlussendlich als Chief Digital Officer des Wirtschaftsministeriums gefunden habe, und freue mich sehr, dass ich in dieser Position einen Beitrag leisten darf.
Jetzt bist du 30 Jahre gerade geworden, wie ich vernommen habe, und bist ja der jüngste Chief Digital Officer eines Bundesministeriums, ja. Und parallel bist du ja auch Schriftführer im Hilfswerk und Bundesobmann der Kinderwelt. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Das sind ja sehr viele Herausforderungen, die du meistern musst.
Ja, es sind vor allem die anderen zwei Funktionen natürlich Hobbys am Ende des Tages. Aber was mich schon immer fasziniert hat, vor allem in den Vereinen und auch beruflich, ist das Thema Organisationsentwicklung. Und gerade in der Kinderwelt, wo ich das halt in der Hauptverantwortung als Bundesobmann machen darf, ist es recht cool, dass man hier einen Gestaltungsanspruch hat, und diesen nehme ich auch beruflich mit, und ich kann da recht viel lernen, weil in der Kinderwelt verhältnismäßig natürlich sehr klein agieren wir, aber ein bisschen wie ein Unternehmen am Ende des Tages. Beruflich ist es fordernd, aber es ist auch eine sehr, sehr schöne Aufgabe, diese wahrnehmen zu können.
Okay, aber das ist sozusagen die Freizeit nach dem Ministerium. Wochenende und Abende.
Das ist korrekt.
Okay, gut. kommen wir noch mal zurück zur Hierarchie. Manche sagen ja, CDO ist die wichtigste Rolle der Zukunft. Manche sagen aber auch, CDO ist der Typ, der allen auf die Nerven geht, weil er ständig von Digitalisierung spricht. Stimmt das?
Ich glaube, beides ist korrekt. Nein, die Hierarchie. Es gibt diese CDOs, die auf einen Ministerratsvortrag zurückgehen. Gibt es unterschiedliche Philosophien, wo die angesiedelt sind. Viele haben diese grundsätzlich in der IT angesiedelt. Mhm. Ich selbst bin bei uns im Generalsekretariat, also formal recht hoch in der Hierarchie, was vor allem den Vorteil hat, dass man einen sehr guten Überblick über die gesamten Hausthemen grundsätzlich hat. Heißt, wenn jetzt eine Sektion 3 oder eine Sektion 4 etwas macht, dass ich grundsätzlich auf Augenhöhe mit denen reden kann, gleichzeitig aber trotzdem sehr eng mit unserer IT zusammenarbeiten darf. Hat sicher Vor- und Nachteile, je nachdem, wo man hier in der Hierarchie steht. Meine persönliche Rolle ist vor allem der Kommunikationsoffizier, wenn man so möchte, zwischen der Hausleitung, also dem Generalsekretär, und den IT-Themen, aber auch den Personalentwicklungsthemen, weil das ganze Thema eine sehr große Change-Management-Tangente hat grundsätzlich.
Genau, Change-Management kommen wir noch zu sprechen, sehr spannend. Politisch bist du unterstellt dem Dr. Wolfgang Hartmannsdorfer. Wie gut sind eigentlich Politiker als Manager? Wer führt denn hier das Rudel unter Anführungszeichen an? Wie kann man sich das vorstellen?
Minister sind tatsächlich Manager. Sie sind in der Verantwortung, hier auch Entscheidungen zu treffen. Und das tun sie. Das ist gut. Also sie treten natürlich medial vor allem als Politikerinnen und Politiker auf. Aber diese Aufgabe müssen sie auch wahrnehmen. Und das tun sie auch. Hier ist natürlich ein gutes Hilfsorgan ein Generalsekretär. Also nicht jedes Haus hat grundsätzlich eine Generalsekretärin oder einen Generalsekretär, aber dieser ist formal dann den Sektionsleiterinnen und Sektionsleitern vorgesetzt auf dieser Ebene, auf Hausebene, und schafft sicher auch Entlastung für das Daily Business. Also ein Ministerium hat ja ganz viele verschiedene Aufgaben, von Budgetangelegenheiten, Personalangelegenheiten, sehr viele Berichtspflichten gegenüber zum Beispiel der Europäischen Kommission und so weiter, und es muss einfach ein gut geführtes Haus sein. Also am Ende des Tages ist das Ministerium ja auch ein Arbeitgeber. Ich weiß, dass der Herr Bundesminister hier eine sehr gute Aufgabe macht und sehr visionär auch das Haus führt. Deswegen auch ein guter Fokus Richtung Digitalisierung, KI und so weiter. Das sind hier Zukunftsthemen, und ja, ich hoffe, dass das die Frage halbwegs beantwortet.
Aber da bist du nicht alleine auf großer Flur, sondern es gibt ja 12 CDOs. Du bist einer von den 12 Aposteln, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir jetzt schon sozusagen okay darüber sprechen. Und das Ganze wird ja koordiniert vom Bundes-CDO Wolfgang Ebner. Das stimmt. Wie funktioniert das? Kann man sich das vorstellen wie ein Digitalisierungskabinett? Oder wie kann man sich das vorstellen, die 12 CDOs? Wie arbeiten die zusammen?
Also es gibt die große CDO Taskforce grundsätzlich, eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig trifft und abstimmt und auch über bestimmte Themen redet. Es gibt ja auch Untergruppen, die dann teilweise halt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses, also die beschickt werden grundsätzlich, die zu unterschiedlichen Themen Sachen ausarbeiten. Heißt jetzt zum Beispiel eine Schnittstellenabsprache für Open-Source-Technologien im ELAC. Heißt, dass man hier nicht nur mit Microsoft-Produkten, sondern zum Beispiel LibreOffice auch Anknüpfungspunkte braucht. Das ist eine sehr technische Abstimmung und die findet zum Beispiel hier in einer Untergruppe statt. Oder aktuelle Trends. Es ist im Endeffekt eine sinnvolle Art und Weise, wie man sich untereinander abspricht, wie halt in diesen unterschiedlichen Organisationseinheiten Themen angegangen wird, wo kooperiert man gemeinsam, wo gibt es vielleicht jemanden, der mit Themen vorstößt und man sich dann bilateral vertiefen kann, wo man Geld sparen kann, indem man gemeinsame Initiativen setzt, aber auch hoffentlich in Zukunft verstärkte Einkaufsgemeinschaften bilden kann.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr schwierig ist. Jetzt habe ich 12 Ministerien, 12 verschiedene IT-Systeme, 12 verschiedene Prioritäten. Wie bringt man das unter einen Hut? Das ist wahrscheinlich die große Herausforderung bei der ganzen Sache, oder?
Ja, das ist es. Und das ist eine laufende Abstimmungsfrage.
Aber gab es da nicht einmal den Moment, wo du gedacht hast, okay, wenn ich das alleine entscheiden könnte, wäre ich schon 3 Schritte weiter?
Ja. Nein, das ist natürlich gemein vorgefasst. Es gibt natürlich also viele Systeme, auch die wir zum Beispiel verwenden, sind jetzt in anderen Häusern nicht in Betrieb. Und wir sind ein Haus, was ich schon denke, sehr innovativ ist. Auch mit unserer Nextcloud-Architektur gehen wir doch ein wenig in einen anderen Weg. Aber in sehr wichtigen Fragen stimmen wir uns dann doch ab, sei es der ELAC oder jetzt dann auch bei den zukünftigen KI-Themen, dass wir das bestmöglich in unser System auch integrieren können. Dort, wo es diese Potenziale zur Zusammenarbeit gibt, die müssen wir natürlich gemeinsam heben. Aber unterschiedliche Häuser und ganz unterschiedliche Ausrichtungen haben natürlich die Anforderungen auch für spezielle Systeme, die alle einen sehr, sehr hohen Anforderungsfall an Sicherheit, Datenschutz und so weiter haben. Da muss man manchmal auch eigene Wege gehen.
Okay. Das klingt ein bisschen nach einem komplexen System, viele Player, viele Interessen. Aber du hast es ja auch geschafft, in diesem System doch konkrete Projekte umzusetzen, die sage ich mal, deine eigene Handschrift haben. Auf ein paar kommen wir später noch im Detail zu sprechen. Was interessant wird, du hast schon angesprochen, die Nextcloud Migration, das KI-Portal und dann auch die Bundeswohnbaufonds-Digitalisierung ist auch ein Thema, was bei euch reinspielt. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, das CDO ist die Brücke zwischen IT und Entscheidungsträgern, Entscheidungsebene. Wie heißt das konkret? Wie bist du der Übersetzer, Vermittler, Projektmanager? Wie passt das zusammen? Wie trittst du da auf in dem Bereich?
Ja, es ist halt die interessante Frage, bin ich jetzt dann der Techniker oder bin ich ein Projektmanager und dergleichen? Man hat dann unterschiedliche Hüte, die man sich dann halt aufsetzt und gegen wen man auch kommuniziert und auch diese Interessen zusammenführt. Ich selbst mache jetzt auch sehr viele Fortbildungen im Bereich KI, weil ich schon das Gefühl hatte, mir rennen meine Technikerinnen und Techniker schon davon und ich verstehe nicht mehr so ganz, was die reden. Aber auf der anderen Seite muss man auch die Gegebenheiten, sei es Budgeteinschränkungen, sei es wie realistisch etwas in der Organisation ist, wie realistisch etwas Kulturelles mit bedenken und hier auch gutes Stakeholder-Management betreiben. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe in dieser Rolle ist Stakeholder-Management in alle Richtungen, dass das Thema weiterhin positiv bleibt oder weit positiv wird gegenüber der Belegschaft und gegenüber der Hausleitung natürlich auch, welche Themen sind sinnvoll, in welche Themen soll man investieren, Richtung vorgeben.
Mhm. Du hast es schon vorher kurz angesprochen, ein Projekt, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die Nextcloud Migration. 1200 Mitarbeitende, 4 Monate Rollout, sehr schnell.
Ja.
Wie habt ihr das gemacht, dass so schnell geht?
Es war auch ein Zeitdruck da. Ja. Das war damals vom Wechsel vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hin zum jetzigen Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, dass man hier dann auch große Teile des Hauses neu integrieren hat müssen, IT-technisch, unter anderem dann auch die Hausleitung selbst in das IT-System. Das war sehr gut vorbereitet von den Kolleginnen und Kollegen und es war eher eine technische Migration, die formal nicht so schwer ist. Wir betreiben die Systeme selbst in einem eigenen Rechenzentrum bei uns im Keller, beziehungsweise in einem zweiten System. Heißt, das ist alles on-premise und das war halt eine technische Migration. Viel interessanter ist jetzt die kulturelle und organisatorische Migration, wo wir aktuell noch drinnen sind, beziehungsweise jetzt viel verstärkter Initiativen setzen. Ich glaube, wir kommen nachher dann eher auch noch dazu zum digitalen Fitnessprogramm des BMWET, wo wir eben genau das adressieren. Wie nehmen wir alle Bediensteten mit? Wie gestalten wir das positiv? Weil wir haben jetzt nicht, also diese Nextcloud ist jetzt nicht nur ein, okay, wie erklärt man die Nextcloud für jemanden? Früher hat man Skype for Business gehabt, das heißt, man hat ein Chatprogramm intern gehabt. Das ist jetzt bei uns Nextcloud Talk. Dann ein Datenablagesystem, das ist jetzt der Ordner, gibt es aber bei uns sowohl als Ordnerstruktur, dann aber auch online. Das heißt, ich kann auf jeden meiner Geräte zum Beispiel zugreifen, mit meinem Handy, iPad, dienstlich, kann das aber zum Beispiel auch frei teilen. Und da gibt es ganz viele Produkte, die dieses Nextcloud kann, zum Beispiel auch ein Kanban-Board, ein Management-Tool. So, nur hatten wir halt diese Kultur nie, dass wir jetzt solche Management-Tools oder Termino-Alternativen bei uns im Haus haben. Heißt, ich muss jetzt auf organisatorischer und kultureller Ebene schauen, dass ich das Wissen darüber, dass wir das A haben und B, wie ich das verwende, verbreiten in einer recht großen Organisation. Aber auch, ich möchte jetzt nicht sagen Prozesse anpassen, aber auch Schulen und Vorteile zeigen, wie halt auch moderne Management Tools verwendet werden können in diesen Bereichen. Gerade ein Kanban-Board zum Beispiel, die jetzt in einer IT-Abteilung natürlich historisch schon bekannt sind und auch verwendet werden. Aber dass es auch sehr nützlich sein kann, eine Art Ticketsystem zu haben in anderen Abteilungen. Und das ist jetzt die Hauptaufgabe, die wir uns für dieses und nächstes Jahr und das als laufenden Prozess natürlich uns gegeben haben.
Du hast schon ein bisschen kurz angeschnitten, wie war so die erste Reaktion der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Das war doch schon in 4 Monaten die Umstellung, alles neu. Wie ist das angekommen?
Ja, Veränderung in Organisationen ist natürlich immer ein Thema. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich glaube, das ist uns ganz gelungen. Es gab natürlich, es wäre natürlich jetzt gelogen zu sagen, es hat alles 100% funktioniert. Ich glaube, dass wir innerhalb der ersten 3, 4, 5 Monate die Kolleginnen und Kollegen das schon sehr gut hinbekommen haben, vor allem auf technischer Ebene. Eine Migration ist natürlich eine Migration, vor allem weil es so ein großes System betrifft. Aber jetzt passt das. Im Nachhinein würde ich vielleicht noch ein bisschen sanfter den Einstieg machen, aber aufgrund der Gegebenheiten, dass wir eben schnell migrieren mussten, ist es halt so gewesen, wie es war, ganz ehrlich.
Das zweite Projekt, was ich kurz ansprechen wollte, ist die Digitalisierung des Bundeswohnbaufonds, schwieriges Wort, 40 Millionen Seiten Papier, was ich mitbekommen habe, 20.000 Akten und ihr habt auch den österreichischen Verwaltungspreis 2025 gewonnen mit dem Projekt. Was war eigentlich die größte Herausforderung? Warum hat es eigentlich so lange gedauert? Warum hat nicht schon jemand früher das Projekt angefasst und gesagt, okay, da gibt es jetzt die Möglichkeit, einmal richtig zu digitalisieren?
Ja, das ist ein Projekt, das vor meiner Zeit schon gestartet ist. Also ich schmück mich hier mit fremden Lorbeeren. Das waren auch die Kollegen aus der Abteilung. Es ist wirklich ein cooles Projekt. Hier in diesem Gebäude gibt es 5 Räume, die nicht sehr klein sind, wo diese 20.000 Akten liegen. Das sind circa 1 Kilometer Regale. Und zwar solche Wälzer, das ist, und halt Akten aus dem Jahr 1970, die aber sehr schwer auch zu identifizieren sind. Die Wohnbaufonds, das war ja grundsätzlich wurden damals sehr, sehr langfristige Darlehen vergeben beim Wiederaufbau und so weiter. Und dann hat die Republik mal Geld gebraucht und gesagt, wenn sie die frühzeitig zurückzahlt, dann bekommt sie dann je nach unterschiedlicher Rechtslage entweder komplett freie Mietzins, also freie Vermietung oder halt einen erhöhten Mietzins und so weiter. Und wenn man sich jetzt eine Wohnung kauft oder das bewerten möchte, dann muss man eigentlich jedes Mal so eine Art Mini-Gutachten erstellen, ob eine Wohnung halt hier reinfällt oder nicht. Und das ist sehr relevant, weil den Wert einer Wohnung bestimmt natürlich massiv, ob ich die jetzt am Markt frei vermieten kann oder ob die halt nicht frei vermietbar ist. Das heißt, wir bekommen ja auch relativ viele Anfragen, vor allem von Maklerinnen und Maklern. Und was wir machen, ist, dass wir die halt wirklich alle einfach einscannen. Und man kann sich sogar vorstellen, was das für Flächen sind. Und da muss sich ein geschulter Jurist jeden Akt einzeln anschauen, ein Mini-Gutachten erstellen. Das ist ja absurd, das sind so Dokumentationen über Bombentreffer und sowas dann halt drauf und das entscheidet dann, welche Wohnungen dann drinnen sind und welche nicht. Das ist wirklich spannend. Und das Ziel von diesem Projekt, wenn das alles digitalisiert ist, ist nicht nur, dass sich dann hoffentlich niemand mehr auskennen mehr muss in diesem ganzen Aktengetümmel, sondern ist natürlich, dass man hier dann in Zukunft das Personal auch einfach nicht mehr braucht, was hier physisch nachschaut und wir diese Personalressourcen woanders verwenden können im Haus. Aber auch, dass die anfragenden Bürgerinnen und Bürger Zeit ersparen, dass sie das selber machen. Das heißt, man muss nicht eine Anfrage stellen und ein paar Tage später bekommt man die Antwort, sondern man kann sich selber durchklicken. Eine Vision wäre noch, dass man das dann mit einer KI versieht, die dann zum Beispiel auch Auswertungen schafft. Aber das ist schon Zukunftsmusik. Wir sind froh, wenn wir in ein paar Jahren alles digitalisiert haben und korrekt eingeordnet haben.
Was ich gelesen habe, ist Juni 2028 ist so das Ziel.
Ist das Ziel, genau.
Ist das Ziel,
das
ja. Noch auf was eh bald ist, ne? Ist ja nicht mehr so weit weg. Von der Menge der Akten, wenn man das berücksichtigt.
Ja, für das, was wir angefangen haben. Aber natürlich, es ist halt, man braucht doch mal, es ist jetzt nicht ein einfacher Drucker und da stellt man jemanden hin, der jeden Akte einzeln einscannt. Das wird ein bisschen länger dauern. Das sind schon sehr spezielle Systeme. Aber ja, das dauert halt einfach seine Zeit und braucht halt seine Kapazität.
Aber ihr habt dafür den österreichischen Verwaltungspreis gewonnen, 2025. Hat man sich gefreut, oder?
Ja, sehr stolz. Und die Abteilung zu Recht hat diese Auszeichnung bekommen. Das ist ein cooles Projekt.
Hat zwar keiner mitbekommen, aber man hat sich gefreut, oder?
Ja, Verwaltungspreis. Ich meine,
das ist so wie beim Oscar, wenn man den Oscar für den besten Dokumentarfilm bekommt, freuen sich auch sozusagen die Macher und es kriegt irgendwie fast keiner mit, dass der ausgezeichnet worden ist. Aber es ging doch durch die Medien etwas. Ne?
In der Branche ist es eine sehr hohe Anteil
aus Auszeichnung. Okay, also sehr beeindruckende Projekte und die zeigen auch, Digitalisierung in der Verwaltung ist ja machbar. Aber jetzt wird es richtig spannend, denn im März 2026 gab es einen historischen Moment für die österreichische Digitalisierung. Das KI-Konklave im Haus der Digitalisierung in Tulln. Staatssekretär Alexander Bröll hat eingeladen mit Expertinnen aus Verwaltung und Wirtschaft. Du warst auch dabei. Was war so deine Rolle in dem ganzen Konklave?
Grundsätzlich die Hauptrolle der CDOs war dann vor allem die KI-Werkstatt am ersten Tag der zweiten Hälfte, wo wir gemeinsam die Use Cases analysiert haben, aufgebracht haben. Es ist natürlich eine Vorarbeit gewesen, dass wir hier Ideen einmelden und am Konklave selbst war ein wenig das Thema Priorisierung, was können wir möglichst rasch und ressourcenschonend grundsätzlich realisieren und was sind Themen, wo wir flächendeckend auch Erfolge verzeichnen können. Das war dann die Hauptrolle der CDOs. Das wurde dann auch zusammengefasst, sind jetzt auch natürlich die 5 kommunizierten Use Cases, auf die wir sicher gleich eingehen werden, waren natürlich wesentlich mehr und es wird im Hintergrund weiter an diesen gearbeitet, wo wir da auch Potenziale für die Bürgerinnen und Bürger heben können.
Ist weißer Rauch aufgestiegen?
Ich denke schon.
aber nicht optisch, ne, sondern wahrscheinlich im Raum, oder? Der weiße Rauch der KI, wie auch immer. Ne?
Ja, genau. Technisch wäre das aufgrund der Feueralarmmeldungstechnik ein bisschen ein Thema gewesen sonst.
Genau. Du hast gerade angesprochen, es gab 5 konkrete Use Cases, die beschlossen worden sind und die möchte ich ganz kurz durchgehen. Im Überblick ging es um GovGPT, KI im ELAC, Kappa, KI-SAN und agentische KI, also lauter lustige Wörter. Das werden wir jetzt besprechen, was das alles ist. GovGPT, was ist das genau?
Im Endeffekt wird das ein Sprachbot, wie wir sie kennen, ChatGPT, Mistral und so weiter, werden für die Verwaltung speziell, heißt auf der Infrastruktur vom Bundesrechenzentrum, welche im 100% Eigentum der Republik ist und schon vorgepromptet sein wird für die Anwendungen, die grundsätzlich ein Bundesbediensteter, eine Bundesbedienstete, aber auch Landes- und Gemeindebedienstete haben werden.
Okay. Und warum habt ihr nicht einfach nur ChatGPT genommen? Was ist da der große Unterschied?
Naja, es sind schon, also technisch und organisatorisch einige Punkte. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass die Verarbeitung des Rechenzentrums on-prem in einer Organisation, die dem Bund gehört ist. Das ist mal ganz wichtig. Dass GovGPT soll auch erkennen, das sind personenbezogene Daten oder Daten, die es nicht verarbeiten soll, dass dann auch aktiv das System sagt, hey, vielleicht nicht. Aber die unterschiedlichen Anbieter, natürlich bei einem Grok oder dergleichen oder bei teilweise chinesischen Anbietern hat man das ganz stark, die haben eine starke Pfadabhängigkeit, heißt, die haben nicht nur einen Gender-Bias, aber generell einen sehr großen Bias drinnen und das wird halt dem Anspruch eines öffentlichen Dienstes nicht gerecht, wenn die Trainingsdaten schon verzerrend sind, dass hier auch neutrale und gute Antworten kommen. Also da geht es ja dann auch primär um Textverarbeitung und dergleichen und die möchte ich möglichst neutral und ohne einen Bias haben und das ist schon eine Herausforderung, dass wir das hier hinbekommen.
Gut, das zweite Thema war ja KI im ELAG. Das bezeichnet die Integration von künstlicher Intelligenz in den elektronischen Akt der österreichischen Bundesverwaltung, so habe ich es gelesen. Dabei geht es wirklich darum, Arbeitsabläufe in Ministerien und Behörden zu automatisieren und zu beschleunigen. Aber was kann ich mir da vorstellen drunter?
Der ELAG, im Endeffekt der elektronische Akt, sind alle Akten, die man früher sich vielleicht aus alten Filmen und so weiter vorstellen kann, sind jetzt digital. Das heißt, alles, was ein Ministerium verarbeitet, ist auch veraktet und das liegt auch dort. Das ist ein unglaublicher Datenschatz, der aber unglaublich sensibel ist. Also das sind ja von Personalakten, wer hat welche Förderung bekommen und so weiter, ist ja alles drinnen. Das heißt, das ist eigentlich ein idealer Use Case, um hier mit künstlicher Intelligenz auch Potenziale zu heben. Das Thema ist hier nur, dass man hier extrem vorsichtig sein muss. Also jeder User hat da so seinen Bereich, wo er halt einsehen kann in seine Abteilung, in seinen Akten und so weiter. Und man kann jetzt nicht einfach so in andere Akten reinstöbern. Und das ist jetzt die Herausforderung, wie ich das halt datenschutzkonform und technisch korrekt, aber auch natürlich juristisch korrekt machen kann. Und es wäre ein unglaublich mächtiges Tool, allein wenn ich meine Sachen finden kann, auf gut Deutsch. Also es sind da sehr, sehr viele Akten, dass wenn jetzt eine Bürgeranfrage zu einem gewissen Thema kommt, dass ich halt nicht nur eine Namenssuche habe, sondern eine Kontextsuche vielleicht. Oder zum Beispiel, dass ich mir anschauen könnte, wie ist jetzt in gewissen Sachverhalten in der Vergangenheit entschieden worden. Heißt jetzt nicht, dass hier jemand eine KI die Entscheidung trifft, sondern dass ich einfach die Grundlage habe, aha, okay, in diesen letzten drei Fällen mit genau einem ähnlichen Thema ist halt so entschieden worden und das ist die Begründung, warum es damals so entschieden worden ist.
Sehr spannend. Der dritte Bereich war KAPA, KI für parlamentarische Anfragen. Die sind ja gestiegen, was ich so mitkriege. Wird immer mehr und mehr und mehr, das bietet Ressourcen. Und was macht KAPA korrekt?
Also KAPA soll korrekt machen, natürlich die parlamentarische Anfrage beantworten. Es ist also parlamentarische Anfragen und Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz binden tatsächlich viele Fachressourcen, weil diese halt einfach nachschauen müssen und sehr, sehr genau sein müssen, was da der Sachverhalt war. So. Wenn ich jetzt eine KI bei mir im System habe oder eine KI zum Beispiel mit einem RAC, also einem Speicher, füttern kann, mehr oder weniger, wäre die Arbeitsentlastung schon recht hoch. Das heißt, ich weiß, irgendwo in diesem Dokument ist die Antwort drinnen, aber ich muss die jetzt nicht selber durchsuchen, sondern kann diese in ein System reingeben und habe da meine 20 Dokumente und dieser Bot kann dann in dem sehr schönen Beamtendeutsch auch hier eine korrekte und auch juristisch korrekte Antwort vorschreiben und die Kolleginnen und Kollegen, die in jetzt derzeit diese parlamentarischen Anfragen auch in der letzten Fassung dann verfassen, checken das dann nochmal gegen, schauen sich das dann nochmal an und ich muss nicht mehr das Fachpersonal zum Beispiel mit diesen Fragen diese Arbeit aufzwingen. Also aufzwingen, sie müssen halt diese Arbeit machen grundsätzlich. Und das wäre auch eine sehr hohe Zeitersparungsmöglichkeit, die wir sehen und das wäre, glaube ich, ein sehr gutes Thema, wenn wir hier auch wieder hier, es muss zu 100% korrekt sein, Human in the Loop, der Mensch muss hier die Entscheidung tragen, aber dass ich hier halt vorab schon bei der Datensuche und bei der Textgenerierung eine Unterstützung habe, kann hier auch für die meisten Ministerien sicher eine große Entlastung sein.
Was sicherlich auch wichtig ist, ist im KI-SAN, da geht es ja um die künstliche Intelligenz für Schulungsunterlagen. Ich habe kurz recherchiert, da geht es um umfangreiches Wissen, interaktive Hilfe, präzise Antworten, also der ganze Bereich, dass ich halt wirklich mich informieren kann, dass da was passiert. Ne? Wann wird das ausgerollt?
Wie gesagt, wir sind hier nicht im Vollzug, da kann ich leider nichts dazu sagen, aber ich glaube, zweites Halbjahr dieses Jahr soll es grundsätzlich kommen. Ja, es ist ein Tool, was grundsätzlich im Schulungsbetrieb verwendet werden soll im Ministerium, dass ich hier auch Fragen stellen kann für Richtlinien und dergleichen.
Okay. Ja. Und dann das letzte, agentische KI, da geht es um die AI Agents. Heißes Thema, jeder spricht darüber. NVIDIA hat gerade wieder etwas Tolles rausgegeben. Großes Thema. Da geht es um autonome Prozesse, Terminbuchungen, Datenbeschaffung. Das klingt ja alles nach Science Fiction für viele, also unsere Hörer und Hörerinnen. Wie weit darf da eigentlich die KI gehen? Darf die KI in Zukunft über Bürgeranträge entscheiden? Wie wird das da aufgesetzt?
Nein, wird sie nicht dürfen. Aber ja, was ist Agentic AI? Das ist ein wissenschaftlicher Begriff irgendwo. Ich glaube, wir müssen hier trennen zwischen Prozessautomatisierung und dann auch wirklich, wo ist eine KI drin und wo ist eine Prozessautomatisierung einfach drinnen. Was hier grundsätzlich das Bundesrechenzentrum vorhat, ich glaube, da ist auch die Realisierung, ich glaube, Dezember dieses Jahres soll das in Betrieb gehen, ist im Endeffekt ein kleiner Assistent. Microsoft gibt es ja schon etwas, ich glaube Copilot heißt das, im Endeffekt etwas sehr Ähnliches, nur ist der Anspruch auch hier des öffentlichen Dienstes, das muss sicher sein, das darf jetzt nicht über seine Grenzen hinweg Sachen machen, das darf nie etwas entscheiden, alleine was rausgeht, und das sind natürlich die Rahmenbedingungen, in die sich der öffentliche Dienst halt auch hier bewegen wird.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum KI-Konklave. Jetzt gibt es ja 12 CTOs. Welches Ministerium hat hier ein bisschen so das Käppi auf? Was glaubst du?
Ja, es ist natürlich ganz klar das Bundeskanzleramt, weil die Digitalisierungsagenten im Bundeskanzleramt liegen. Und der Bundes-CDO, der Wolfgang Ebner, ist natürlich auch der zuständige Sektionschef im Bundeskanzleramt.
Wir haben schon kurz angerissen, das Thema Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und in unserem Gespräch hast du über die Change-Boomer gesprochen. Also Digital Natives, First Movers als Multiplikatoren. Was macht ihr denn, um die Leute wirklich sozusagen ins Boot zu holen, sie zu motivieren, die neuen Tools zu nutzen und wirklich toll mitzuarbeiten? Was tut ihr denn dafür?
Genau, also jetzt kommen wir zu dem Thema digitales Fitnessprogramm. Der Boomer-Begriff war natürlich humoristisch gemeint. Das ist ganz egal, wenn es geht um, wie digitalisiert sind die Leute und wie nicht. Und das hat öfter, als man denkt, weniger mit dem Alter zu tun, sondern auch persönliches Interesse. Das heißt, wir reden immer von Leuten, die halt noch nicht so digital affin sind und welche das her sind. Wir haben hier schon einige User, First Mover in dem Bereich, und die verwenden das schon ganz gut. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Ansätze. Im ersten war es vor allem ein Top-Down-Ansatz, dass grundsätzlich das Kabinett bzw. das Generalsekretariat diese Tools, das Collaboration Work, also Zusammenarbeiten, dass man gemeinsam in Dateien eintragen kann und so etwas verwendet, und dazu mit den obersten Führungskräften gezeigt, was hier möglich ist und welche Ersparnisse möglich sind. Und die werden jetzt auch schon verwendet, was wir wissen. Wir haben jetzt gemeinsam zum Beispiel ein ConnectX-Café mit der Personalvertretung gemeinsam ein sehr niederschwelliges Angebot für die Kolleginnen und Kollegen vorbeizukommen ohne Anmeldung und sich das einfach mal anzuschauen aus Interesse. Wir werden viel mehr mit unseren Digitalisierungsbeauftragten der Sektionen hier arbeiten, dass diese auch unsere Vision, auch die Möglichkeiten, die wir haben, auch in ihre Sektionen bringen. Wir sind aber aktuell noch am finalen Erstellen des wirklichen Change-Management-Plans, wo dann viele unterschiedliche Angebote kommen werden, seien es Fireside-Talks und dergleichen. Also einfach möglichst niederschwellige Angebote für die unterschiedlichen Personas, die man da definiert. Wo kann ich welche Zielgruppe dann speziell abholen mit unterschiedlichen Angeboten? Seien es jetzt klassische Schulungsangebote, frontale Methoden, seien es gemeinsame Workshops, seien es eben Fireside Talks, ein ConnectX Café. Das werden unterschiedliche Themen sein, die wir arbeiten, gemeinsam mit einer Art Kommunikationsmöglichkeit, wie kommuniziere ich dieses Digitalisierungsthema dann mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam. Wir stimmen das dann sicher auch mit den Personalvertreterinnen und Vertretern final ab und werden da hoffentlich auch einen guten Plan Ende Sommer vorlegen können und dann auch produktiv mit Herbst sicher gut reinstarten können, um die Personen hier gut abzuholen, weil es ändert sich natürlich der persönliche Arbeitsplätze nicht, aber wie ich halt mit Systemen arbeite, schon drastisch.
Ich kann mir schon vorstellen, ich, wenn ich da Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bin ich ja der Herr meiner Daten. Und wenn ich da jetzt sozusagen mein Wissen auch weitergeben muss und meine Daten sozusagen weitergeben muss, dann habe ich irgendwie ein Problem, weil das ist auch so wie bei Herr der Ringe, meine Daten, meine Macht, ja, ein bisschen so eine Richtung. Und das kann man schon vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Und ein Krisenthema ist ja auch sozusagen die Pensionierungen bis 2036. Man spricht von 45%, die sozusagen bis 2036 in die Pension gehen. Ein riesengroßer Wissensverlust über hunderte von Abteilungen und unterschiedlichen Datenstrukturen. Wie rettet ihr dieses ganze Wissen? Das ist ja ein riesen Thema, das im Endeffekt ja wirklich verloren gehen könnte, wenn die ganzen Leute in Pension gehen. Ne?
Genau, wir schreiben oder sind jetzt dann, beginnen bald die Workshops zum Thema einer Data Government Richtlinie. Und wie du korrekt gesagt hast, sind das zwei sehr große Ziele. Auf der einen Seite das Wissensmanagement, aber auf der anderen Seite natürlich die Datenlogik. Man sagt ja schon seit längerem, Daten sind das neue Öl oder das neue Gold. Das ist völlig korrekt und das wird ein Kulturthema sein, weil derzeit ist es wirklich so, ich möchte ja gebraucht werden und gebraucht werden tue ich, indem ich derjenige bin, der halt diese Daten schnell zur Verfügung stellen kann. Wenn ich dann den Bot gleichzeitig fragen kann, ist das halt, ja, wozu gibt es mich dann noch? Und das ist ein Riesenthema, das auch sicher mich selbst betrifft, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen hier einen Spagat schaffen, auf der einen Seite den Kolleginnen und Kollegen und den Führungskräften mitgeben, was für Potenzial dahinter steht, wenn wir hier eine gute Datenstruktur aufbauen. Aber auch, wie bauen wir diese Datenstruktur auf? Also habe ich dann einen Abteilungsordner, wie gliedere ich das? Weil im Endeffekt die heutigen Ordner sind dann die zukünftigen RACs, also Datenspeicher, auf die KI dann grundsätzlich direkt zugreifen kann, unsere Lokale. Das ist ein Riesenthema. Das ist ein kulturelles Thema, das ist ein Thema, die Organisation betrifft. Und hier werden wir hoffentlich gute Vorschläge arbeiten. Ich kann die Lösung jetzt noch nicht sagen, weil ich weiß, dass es ein Riesenspagat wird. Und das zweite Thema ist das Thema Wissensmanagement. Das haben wir natürlich auch am Radar. Gerade bis 2030 dürfte die größte Welle der Pensionierungen sein. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn vor allem langgediente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich einen extrem großen Wissensschatz haben, gibt es unterschiedliche Ansätze. Setze ich da jetzt die Mitarbeiter hin und lasse die 10 Stunden einen Podcast über ihre Geschichte reden, nehme ich die Dateien, die sie da haben und gebe sie im Endeffekt in eine Vektordatenbank oder dergleichen. Geht sich datenschutztechnisch auch aus? Und hier werden wir uns natürlich auch unterhalten müssen, was geht rechtlich nicht. Und ich hoffe, dass wir hier auch, da auch Ende vom Sommer ein gutes Konzept vorlegen können, dass wir ein Blueprint auf der einen Seite für die Abteilungen haben, wie schaut eine gute Datenstruktur aus, dass man die auch später mit einer lokalen KI-Lösung ansteuern kann und auch gut verwerten kann. Und wie schaut ein gutes Offboarding eigentlich aus? Also schaue ich mir dann halt mit dem Mitarbeiter 2-3 Monate vor dem tatsächlichen Antritt an, welche Daten nehme ich nicht, muss dann auch aktiv was schreiben und welche Rolle spielt dann hier die KI? Ich glaube, das muss man schon am Schirm haben, dieses Thema. Gerade, wie du gesagt hast, wie viel Wissen den öffentlichen Dienst in den nächsten Jahren verlassen wird.
Gut, wir haben jetzt viel über Wissensmanagement gehört, über Change Management, über KI-Strategien. Das sind ja alles Bausteine, aber die große Frage bleibt ja wirklich, wie digital ist die österreichische Regierung wirklich? Und ist das alles nur Show oder steckt auch Substanz dahinter? Und wir haben uns ein paar Zahlen ausgehoben. Und es gibt nämlich einen Bericht der EU-Kommission und nämlich beim E-Government Benchmark 2025 ist Österreich auf Platz 7 in der EU mit 83 Punkten. Der EU-Durchschnitt ist bei 74,5. Platz 7 ist doch super, oder? Oder ärgerst dich, dass wir nicht Platz 3 sind? Wie siehst du das in der Summe?
Ich glaube, der Staatssekretär Bröll hat ein höheres Ziel auch in Zukunft angegeben. Natürlich wollen wir besser werden. Man muss aber auch sehen, dass die Datenerhebung, wie hier diese gemacht wird, teils interessant ist. Da gibt es nämlich eine Punktebewertung zum Beispiel, wie lang braucht ein Bescheid zu einem gewissen Thema. Bei uns zum Beispiel die Gewerbe, ich glaube ein Gewerbeakt oder dergleichen und unsere hat gar keine Wartedauer, aber wir bekommen keine Punkte, weil wir die Wartedauer nicht angeben können. Ja, also aber bisschen, das trifft sich ja natürlich tricky. Nicht an. Aber das ist natürlich, ich glaube Platz 7, wir brauchen uns nicht verstecken. Ich meine, wir messen uns nämlich immer sehr gut, sehr gern mit unseren deutschen Kollegen in vielen Themen. Da brauchen wir uns, glaube ich, überhaupt nicht verstecken. Und wenn wir schon im Bereich der nordischen Länder sind mit dem Digitalisierungsthema, kann man das sehen lassen. Ich glaube, gerade die ID Austria war natürlich ein Riesenthema für die Amtswege reduziert haben, jetzt bei uns natürlich das Giese Express, eine digitale Gewerbeanmeldung und der ganzen Gewerbethematik. Der Anspruch ist, dass wir hier besser werden für die Bürgerinnen und Bürger, aber ich glaube, wir brauchen uns auch nicht vor dem Getanen verstecken.
Aber es gibt super tolle Zahlen, unabhängig von der EU. Es gibt sozusagen Nutzerzahlen, die explodieren und zwar Im digitalen Amt gibt es einen Plus von 236%. Bei der ID Austria ein Plus von 33%. Beim E-Ausweis ein Plus von 69%. Bei der E-Zustellung ein Plus von 90%. Also da ist schon einiges los, meiner Ansicht nach. Da tut sich sehr, sehr viel. Und bei der KI-Nutzung in österreichischen Unternehmen, da hat sich das sozusagen alles verdoppelt. 2023 war die KI-Nutzung noch bei 10,8%. Und das ist sozusagen jetzt, 2024, mit den letzten Zahlen, auf 20,3% gestiegen. Also Österreich ist doch ein bisschen so der Vorreiter auch, was sozusagen KI betrifft, weil der EU-Schnitt ist sozusagen bei 13%, was ein Wahnsinn ist. Warum glaubst du, was macht Österreich anders, dass sozusagen die Akzeptanz doch gewachsen ist in dem ganzen Bereich?
Ich glaube schon, dass hier auch der frühe Fokus der Bundesregierung einen Impact hatte in diesem Bereich. Das Schulungsangebot und auch hier die Konsolidierungsthematiken und Vereinheitlichungen gibt es und die zeigen natürlich die Früchte, aber auch viele Thematiken, die auf kommunaler oder auf Landesebene angesiedelt sind. Österreich war auch sehr früh bei den ganzen digitalen Anträgen und dergleichen. Also ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal einen Fax haben. Ich glaube, wir haben gar kein Faxgerät mehr, schon länger nicht.
Aber in Deutschland gibt es das noch.
Eben, also wir hatten tatsächlich schon mal, das ist eine Zeit lang her, ein bisschen unfair, dass ein deutscher Kollege gefragt hat, wo er das faxen kann und der österreichische Kollege nur gelacht hat. Ja, eher ein Thema. Wir sind jetzt zum Beispiel dabei, bei uns auch die Klapptelefone abzuschaffen.
Okay.
Eher ein sichtbares Symbol, ist jetzt wirklich ein Impact bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber zeigt auch, dass die österreichische Verwaltung vielleicht nicht ganz die Darstellungen, die es im Fernsehen genießt, gerecht wird.
Nein, ich finde Österreich von der Verwaltung super, weil ich kenne sie von Deutschland und da gibt es ein Beispiel. Ich brauche einen Parkpickel für Berlin. Man kann alles online ausfüllen, sogar den Führerschein und Reisepass scannen und dann kommt das Mail, Sie müssen mit uns einen Termin ausmachen, Sie müssen vorbeikommen, alles noch einmal vorlegen und dann live unterschreiben, dann kriegen Sie das Parkpickel. Das ist derzeit in Berlin so ein Gang und Gäbe, was sehr schlimm ist, aber da sind wir schon sehr weit und hat sich sehr viel getan, auch im Sozialversicherungsbereich definitiv. Ne? Mit der E-Card waren wir schon sehr Vorreiter definitiv. Ne? Also die Zahlen zeigen wirklich, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Aber jetzt kommen wir zu den konkreten Projekten aus deinem Bereich, die Bürgerprojekte, die wirklich so auch spürbar sind. Und eines möchte ich trotzdem vorwegnehmen, die ID Austria. Wir haben gerade vorher gesagt, es gab 33% Wachstum. Ich habe es deswegen auch mitgenommen, weil viele vielleicht noch nicht ganz sozusagen sich angefreundet haben mit der ID Austria. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist denn wirklich die große Vorteile mit der ID Austria? Was kann ich damit machen?
Also wir sind nicht für die ID Austria zuständig, sondern das Bundeskanzleramt. Das heißt, das ist hier natürlich ein Fremdvortrag und auch großes Lob an dieser Stelle an die Kolleginnen und Kollegen aus der Digitalisierungssektion im Bundeskanzleramt. Die ID Austria ist natürlich der digitale Amtsweg am Ende des Tages und eine sehr sichere Möglichkeit, hier auch festzustellen, über die Unterschrift, die digitale Unterschrift, wer ist, dass man wirklich der User ist, der man vorgibt zu sein. Das heißt, eine hohe Rechtssicherheit im Vertragsgeschäft. Man kann hier zum Beispiel, also rechtssichere Unterschriften, kann gleich nachschauen, darf diese Person überhaupt für das Unternehmen, das sie auftritt, auch zeichnen. Aber auch viele andere Möglichkeiten. Das Schöne an der ID Austria ist, dass sie auch sehr offen gegenüber anderen Anwendungen ist, also von Sozialversicherung, Finanz online. Und hier hat man es wirklich geschafft, ein System zu schaffen, mit dem man einen Rundum-Service von Sozialversicherung bis hin zum Finanzamt hat. Und ich denke, das ist sehr gelungen. Jetzt kommen ja dann unterschiedliche Ausweismöglichkeiten. Ich glaube, digitaler Führerschein, digitaler Studentenausweis und so weiter dazu. Und es wird immer weiter ausgebaut. Hier sind, interessanterweise vor allem dann EU-Rechtsvorschriften die Grenze dann teilweise, was man hier auch staatlich machen kann. Aber an dieser Stelle einfach ein sehr großartiges Produkt, was man da geschaffen hat.
Aber ein Projekt, was sozusagen in deinem Bereich reinfällt, ist das digitale Gästeblatt. Ja. Was war denn das Problem mit den Papiergästeblättern? Was war da das Problem?
Naja, also wir sind derzeit noch in der Umsetzung und das Problem, wie so oft in Österreich, ist, dass wir rechtlich im Tourismus keine großen Zuständigkeiten haben. Tourismus ist grundsätzlich ein Landesthema. So, ich glaube, die einzige Rechtsverordnung im Tourismusbereich, die auf Bundesebene ist, ist die Tourismusstatistik. Und es gibt jetzt mehrere Tangenten, warum es geschickt wäre, dieses Gästeblatt zu digitalisieren. Also auf der einen Seite ist es super nervig, dass ich in ein Hotel reingehe und einen Zettel ausfüllen muss. Ich meine, wir haben 2026. Auf der anderen Seite ein Sicherheitsthema grundsätzlich ist man ja gemeldet formal in dem Hotel, wo man bleibt. Heißt, die Polizei, wenn sie jemanden sucht, kann hier in den Registern durchaus nach diesen Namen fahnden. Ich glaube, da gab es einen Fall, weil in Italien gibt es ein ähnliches System bereits. Die haben dort die Person, die eine Pipeline vor ein paar Jahren beschädigt hat oder ein Unterseekabel beschädigt hat, genau aufgrund so eines Systems aufgreifen können. Jetzt müsste die Polizei physisch zu diesem Hotel fahren, sich diese Zettel holen und dort nachschauen, und das ist nicht realistisch. Also auf der einen Seite ein Sicherheitsaspekt, auf der anderen Seite aber auch ein Statistik-Thema. Wir erheben hier einfach zu wenig Daten. Es wäre sehr interessant, zumindest die Herkunft und warum die Leute da sind. Sind die geschäftlich hier? Sind sie auf Kuraufenthalt? Sind sie touristisch hier? Zu erfahren. Also wäre hier eine Weiterentwicklung in die Richtung aus unserer Sicht gut. Einfach, dass hier auch kommunale und Landesansätze dann besser fokussiert werden können. Es gibt ja viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man halt Tourismusförderungen macht und so weiter. Und es wäre einfach gut zu sehen, bringen die etwas oder bringen die nichts. Also Statistik, dann das Sicherheitsthema. Aber es ist auch ein Verwaltungsaufwand, weil diese Zettel, die im Hotel ausgefüllt werden, sind ja steuerlich wichtig für die Ortstaxe.
Genau.
Und die gibt man dann physisch, wenn man nicht ein anderes System, es gibt einen privaten Anbieter auch, und ich glaube gerade im Westen von Österreich wird das viel verwendet, aber die trägt man dann bilderbuchmäßig physisch aufs Gemeindeamt, wo dann eine Gemeindemitarbeiterin, ein Gemeindemitarbeiter diese wieder abschreiben darf, um die Ortstaxe korrekt zu erheben. Und ich glaube, dass das ein Aufwand ist, den man vielleicht einsparen sollte.
Aber ist es schon ausgerollt?
Nein, wir sind noch an der technischen Umsetzung. Das ist gar nicht so einfach. Also auf der einen Seite natürlich, weil es Länderkompetenz ist. Wir haben jetzt einen guten Pfad, wie wir das wirklich umsetzen, auch in unserem eigenen Rechtsbereich und nicht abhängig sind, ist natürlich auch eine Finanzierungsfrage. Wir sind jetzt in den Workshops in Absprachen mit den Bundesländern, dass wir hier eine österreichische Lösung schaffen und gehen hier auch technisch in die Vorlösungen, über Register für die Landesregister dann zu schaffen. Wirklich ein sehr, sehr, sehr technisches und auch juristisch komplexes Thema. Deswegen, es gab bereits Anläufe, die nicht funktioniert haben und aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert haben. Wir sind sehr optimistisch, jetzt einen technisch und juristischen Weg gefunden zu haben, den wir in unserem Entscheidungsraum auch treffen können, und hoffen, dass wir das möglichst rasch auch umsetzen können für die Bürgerinnen und Bürger.
Okay. Ein weiteres Projekt, das in einem Aufgabenbereich reinfällt, ist ja GISA, hast du schon kurz angeschnitten, das Gewerbeinformationssystem Austria. Da werden ja 14 dezentrale Gewerberegister ersetzt, oder? Wie funktioniert das hier?
Genau, GISA Express. Grundsätzlich haben wir hier eine 80% Online-Quote bei den Unternehmensanmeldungen, was recht cool ist. Und in knapp einem Monat haben wir über 3412 Gewerbeverfahren mit 0 Sekunden Wartezeit realisiert. Das ist ein cooler Service für die Unternehmerinnen und Unternehmen in diesem Land. Wir werden das natürlich weiter ausbauen in diesen Bereichen, sind da dahinter. Es sind hier, wie bei sehr vielen Themen halt, noch rechtliche Thematiken zu klären oder zu ändern. Was kann ich denn tun und was nicht? Aber das Ziel ist schon möglichst wenig Bürokratie, auch bei Unternehmensgründungen, aber auch dann bei den Service gegenüber den Unternehmen zu haben.
Was halt spannend ist, dass diese ganzen Projekte eben zeigen, Digitalisierung ist halt nicht abstrakt, sondern es geht ja wirklich sozusagen um echte Unternehmen, echte Anliegen. Und jetzt möchte ich ein bisschen von der Regierung wegkommen, zum Mittelstand wechseln. Denn viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja CEOs oder Führungskräfte im Mittelstand. Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe in der Vorbereitung ist, was können eigentlich mittelständische Unternehmen von der Bundesverwaltung wirklich lernen? Gibt es konkret was, wo du sagst, okay, das kann ich euch mitgeben auf dem Weg zur Digitalisierung?
Ob ich mir das anmaße, aber ich habe mir natürlich was überlegt. Ich glaube, das Erste, und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das nochmal zu machen, was ich viel früher initialisiert hätte, wäre das ganze Thema einer Datenstrategie. Also wenn man dann KI und automatische Systeme wirklich gut nutzen können muss, dann muss man sein Haushalt nicht auf Sand, sondern auf einer guten Datenstrategie bauen. Und ich glaube, das kann man jetzt auch schon mit nicht sehr hohen Kosten sich einmal überlegen, wo speichere ich welche Daten sind in Zukunft relevant, welche Personen gehen mit welchen Daten um, und dass man hier einfach weiß, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Und ich glaube, wenn man hier dann wirklich was, auch wenn man das dann mit einem externen Dienstleister macht, ist es gut, vorab zu wissen, wo stehe ich eigentlich. Mhm.
Ja, wir bieten ja bei 123C bieten wir den digitalen Reifegrad an, online auf digitalereifegrad.com. Da kann ich ausfüllen und weiß, wo ich stehe. Wo sind auch die größten Hebel, wo sind meine Quick Wins. Wenn jetzt ein Mittelständler auf dich zukommt und sagt, okay, ich habe jetzt meinen Check gemacht und weiß, wo ich stehe, jetzt sagst du, okay, das eine Thema ist das Thema Daten, wo kann ich eventuell noch ansetzen? Was glaubst du, was würdest du dem noch sagen?
Das Thema digitale Souveränität ist sicher also für den öffentlichen Dienst viel wichtiger jetzt als für Firmen. Ich finde trotzdem, dass sich eine Risikoanalyse sicher lohnen kann. Heißt, was sind die technischen Systeme meines Kernbusinesses? Diese zu analysieren, wie abhängig bin ich von den Use Cases grundsätzlich und wie vulnerabel ist halt dieser Service? Kann mir das irgendeine Firma abdrehen und so weiter? Weil digitale Souveränität heißt ja nicht, dass ich alles on-prem habe, auch wenn wir jetzt sehr on-prem bei unseren Systemen grundsätzlich den Wert darauf legen. Das ist ein bisschen wie beim Thema Wohnen. Brauche ich halt die Mietwohnung im 10. Stock oder bin ich halt der Einsiedler irgendwo und erlege hier mein eigenes Wild grundsätzlich? Ich glaube, vielleicht ist es das Reihenhaus dann in der Vorstadt. Und habe ich Alternativen? Also wie sehr bin ich jetzt von einem Exchange-Server abhängig? Wie sehr bin ich von einem Mail-System abhängig? Was passiert, wenn das ausfallen würde? Und gibt es Alternativen, wo ich schnell wechseln kann? Und dann kann ich mir jedes Mal anschauen, dieser Use Case ist sehr wichtig für meinen Business Case. Und hier bin ich sehr abhängig. Das heißt, das ist ein Risiko. Oder hier buche ich damit halt intern, weiß nicht, Massagekurse oder was auch immer, wird dann nicht so relevant sein.
Das ist ein Riesenthema, was du angeschnitten hast, ist die Software-Modernisierung. Es haben ja viele, gerade die großen Unternehmen, haben ja sehr, sehr viele alte Systeme im Einsatz und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, mit der KI die Systeme zu modernisieren. Und meistens gibt es auch einen IT-Verantwortlichen, der dann irgendwann in Pension geht und dann weiß ich nicht, wie ich meine Schnittstelle umprogrammieren lassen kann, weil der hat das sozusagen das ganze Wissen. Das ist schon ein Riesenthema. Aber wenn ich jetzt ein bisschen umgekehrt denke, was sollten denn Unternehmen auf keinen Fall von der Verwaltung kopieren, wenn man das aber von der Seite sieht? Man sagt, okay, wir haben das Thema Daten, wir haben das Thema natürlich jetzt da sozusagen Systeme. Wichtig sind ja auch die Menschen, ganz klar, weil die ganze Digitalisierung hängt von den Menschen ab. Ohne den Menschen geht es nicht. Aber was ist sozusagen beim umgekehrten Weg? Was sollte man nicht machen, was ihr tut?
Boah, das ist so eine fiese Frage. Ich bin grundsätzlich kein Politiker, aber ich gebe jetzt mal eine politische Antwort. Ich sage mal so, was meine Learnings waren und was ich jetzt vielleicht anders machen würde. Gerade im KI-Bereich, aber in vielen anderen technischen Bereichen herrscht eine sehr hohe Pfadabhängigkeit. Und wenn halt die IT, die IKT Entscheidungen trifft für KI-Systeme, sind sie immer aus der Entwicklerlogik oder aus der Betreiberlogik, weil die müssen später diese Systeme betreiben und damit bekomme ich Systeme, die aus der Betreiberlogik gut sind. Wenn ich jetzt Volkswirtinnen und Volkswirten frage, bekomme ich andere Systeme. Wenn ich Juristinnen und Juristen frage, bekomme ich andere Systeme und so weiter. Und vielleicht würde ich einen größeren Rundum-Ansatz bei diversen IT-Entscheidungen ansetzen in Zukunft, was dann natürlich Systeme zur Folge hat, die schwieriger zum Betreiben sind, aber die vielleicht dann bei den Nutzerinnen und Nutzern exakter rauskommen. Das wäre vielleicht eines der größeren Learnings des letzten Jahres.
Da haben wir auch eine Lösung dafür. Und zwar, wenn wir den digitalen Reifegrad erheben, das ist wie eine Nullaufnahme im Endeffekt, wo stehe ich mit meinem sozusagen ganzen Digitalisierungsprozess, zeichnen wir ja dann mit dem Unternehmen und den zuständigen Stakeholdern die digitale Landkarte, wo wir ja auch die Prozessabhängigkeiten und alles darstellen, klassische Prozesslandkarte. Und da kommt sehr, sehr viel raus, was brauche ich überhaupt und welchen Weg schlage ich überhaupt ein in dem ganzen Bereich. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und da gibt es wirklich viele Erkenntnisse in den ganzen Beratungen, dass erstens meistens das Management nicht weiß, was es alles gibt. Die IT weiß, was es gibt. Sie wissen auch nicht, wie alles zusammenhängt und das ist so ein Riesenthema. Aber mit der digitalen Landkarte könnte ich das eventuell sozusagen vermeiden, genau. Jetzt haben wir sehr viel über sozusagen Technik gesprochen, über KI. Kommen wir mal auf die andere Seite von Paul, nämlich auf die private. Du bist ja auch Bundesobmann der Kinderwelt und aktiv im Hilfswerk. Ich habe nachgelesen bei der österreichischen Kinderwelt, es gibt die Mission, die heißt gelebte Werte und prägende Traditionen, weil Kinder starke Wurzeln zum Wachsen brauchen, steht drinnen als Mission. Gleichzeitig implementierst du KI-Kennzeichnung und stehst für digitale Souveränität. Wo ist denn dein Herz? Ist es eher in der Innovation oder eher in der Tradition? Wie kannst du das sozusagen miteinander verbinden?
Ich glaube, das geht recht gut. Zum Beispiel, also das ganze Kinderthema aufgerollt. Ich finde zum Beispiel auch die Initiative des Herrn Staatssekretärs Brölls für das Social-Media-Verbot für Kinder extrem wichtig. Ich hatte noch das Privileg, mit sehr wenig Handy und Internet aufzuwachsen. Und das wünsche ich auch den anderen, also den nachkommenden Generationen auch. Es braucht beides. Ich finde, es erdet mich auf der einen Seite im Ehrenamt mit Kinderbetreuung, Kinderrechte zu tun haben, weil es ist halt ein bisschen realer als eine KI-Kennzeichnung. Aber ich bin sehr gerne in beiden Welten zu Hause, sowohl in der Kinderinteressensvertretung als auch auf einem KI-Konklave.
Ja, aber du organisierst ja auch Kürbisfeste, wie ich gelesen, am Hauptplatz in Baden, und auf der anderen Seite koordinierst du KI-Projekte für 180.000 Bedienstete. Aber wahrscheinlich ist Kürbisfest organisieren einfacher und nicht so anstrengend wie ein CTO-Meeting, oder? Weil da wird zumindest nicht über Budgets gestritten.
Das nicht, aber ich muss die heurigen Bänke selber tragen.
Achso, das ist mit körperlicher Arbeit, alles klar. Gut, also das zeigt, also bist du nicht nur reiner Technokrat, sondern du verstehst auch die Menschen, die Traditionen und die Werte. Zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz über die Zukunft sprechen. Wo steht Österreich 2030? Was glaubst du, sind die drei größten Mehrwertinitiativen, die sozusagen auf uns zukommen?
Ich glaube, es sind die drei fundamentalen Themen. Auf der einen Seite ist es der technische Wandel, dass wir das Thema der KI und der Prozessautomatisierung gut implementiert haben und hier einen echten Mehrwert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Bürgerinnen und Bürger geschaffen haben. Dass wir es geschaffen haben, den organisatorischen Wandel hin, heißt von Datenstruktur bis hin zu effizienteren Projektabläufen realisiert haben, und das Thema Kultur im Haus, in unserem Haus jetzt grundsätzlich, Digitalisierung, das Positive ist, dass angenommen, also dass wir es geschafft haben, dass die KI einen Mehrwert leistet und dies auch gesehen wird und dem positiv gegenübersteht, dass hier ein neues Werkzeug zum Arbeiten zur Verfügung steht.
Super. Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wirklich spannend, aber du zeigst ja auch, dass Digitalisierung in der Verwaltung ja nicht nur möglich ist, sondern dass es auch Menschen braucht, die mit Leidenschaft und Pragmatismus auch dabei sind. Und deswegen haben wir zum Abschluss auch noch ein paar Fragen mitgebracht. Unsere 1, 2, 3 Fragen. 1, 2, 3. Ganz einfach, bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten 2 und bei der dritten 3. Die erste Frage, Paul, du hast gesagt, ein Ziel ist ein Traum mit Termin. Was ist denn dein persönlicher Traum mit Termin für 2030?
Ach Gottchen. Eins. Dass wir Ende 2027 das digitale Fitnessprogramm im Wirtschaftsministerium erfolgreich umgesetzt haben.
Okay. Zweite Frage. Du jonglierst jetzt zwischen Ministerien, Kinderwelt, Hilfswerk mit lokalem Engagement. Frage dazu. Was sind die zwei wichtigsten Prinzipien, die dir helfen, fokussiert zu bleiben und nicht auszubrennen?
Zwei. Mein Gravelbike. das ist das Zweite. Ja, ich glaube, die Abwechslung macht ja den guten Mix. Man muss sich auch hin und wieder gezielt zurückziehen.
Okay. Dritte Frage. Du bist ja bekennender Kaiserschmarrn. Ohne Rosinen.
Ohne Rosinen.
Und wenn du jetzt die österreichische Digitalisierung als Kaiserschmarrn beschreiben müsstest, was sind die drei wichtigsten Zutaten, die auf keinen Fall fehlen dürfen? In der digitalisierten Kaiserschmarrn. Ja,
Kaiserschmarrn kann ich es besser. Mut, Budget, Innovationsfreudigkeit.
Okay, super. Paul, vielen lieben Dank für das sehr außergewöhnliche Gespräch hier bei euch im Ministerium. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Digitalisierung zu sprechen. Nicht nur irgendwie abstrakt das Konzept, sondern wirklich so mit Themen aus der Praxis. Und ich möchte zum Schluss noch einmal dein Motto wiederholen, ein Ziel ist ein Traum mit Termin, und das ist nicht nur dein persönliches Credo, sondern das ist wirklich, glaube ich, auch ein Auftrag an uns alle. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und Menschen, die es auch umsetzen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und wenn ihr mehr über Paul Zwiefelhofer und seine Arbeit erfahren wollt, alle Links findet ihr auch in unseren Shownotes zu dieser Episode. Schön, dass ihr dabei wart, und wenn euch diese 1-2-3-10 Podcast-Episode inspiriert hat, abonniert uns jetzt einfach auf Spotify, Apple Podcasts und auf YouTube. Dann verpasst ihr sicher keine Digital First Insights mehr. Folgt uns auch auf Instagram und LinkedIn, denn dort gibt's exklusive Clips, Behind the Scenes und neueste Digitalisierungstrends. Und eine Bitte habe ich auch, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns enorm, mehr Menschen zu erreichen und zeigt uns auch, welche Themen euch interessieren. Und wenn ihr selbst vor der Herausforderung steht, euer Unternehmen digital zu transformieren, bei 123 Digital Consulting helfen wir euch mit unserem digitalen Reifegrad. Mit Readiness-Checks, KI-Potenzialanalysen, konkreten Roadmaps, Quick-Wins und messbaren ROIs. Schaut einfach auf unseren Webseiten vorbei und macht unseren digitalen Reifegrad-Check gratis auf www.digitalerreifegrad.com. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt digital, bleibt zukunftsfähig. Digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 123C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.